NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
In der Wissenschaft war es die Woche der Nobelpreise. Am Montag wurde der Preis für Medizin verliehen, am Dienstag dann der für Physik und am Mittwoch der für Chemie. Um diese Auszeichnungen wird es heute auch in unserem Schwerpunkt gehen. Welche Wissenschaftler bekamen die Preise und wofür? Ein weiteres Thema in der Sendung: unser Gedächtnis. Klar, wir vergessen manchmal Dinge oder erinnern uns einfach falsch. Aber lässt sich unser Gedächtnis auch gezielt manipulieren? Sogar von anderen Menschen? Eine Kriminalpsychologin hat das untersucht. Außerdem werden wir über die sogenannte A2-Milch berichten. Ein Getränk, das in Neuseeland bekannt wurde und jetzt auch zunehmend in Europa Anklang findet. Um was für eine Art von Milch handelt es sich? Ist sie wirklich so gesund, wie die Werbung diese Milch anpreist? Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Am Montag war es soweit. In Stockholm wurde der Preisträger des Medizinnobelpreises bekannt gegeben. Der kommt diesmal aus Japan. Er heißt Yoshinori Osumi und ist bereits 71 Jahre alt. Den Preis bekam er für eine ungewöhnliche Entdeckung, nämlich die des Autophagie-Mechanismus. Was ist das? Das Wort Autophagie setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern Auto, also selbst, und Phagein, also Essen. Und darum handelt es sich auch bei dem Mechanismus, den der Nobelpreisträger entdeckt hat. Es geht um die Technik, mit der sich unsere Zellen teilweise von innen aufessen, um funktionsfähig zu bleiben. Eine Art von Entsorgungsmechanismus also. Dass Osumi herausgefunden hat, wie die Zellen das genau machen, wurde von den Juroren in Stockholm als eine zukunftsweisende Erkenntnis betrachtet, die einen Nobelpreis verdient hat. Warum, erklärt Andreas Sperling.
In diesem Jahr gibt es nur einen Preisträger für Physiologie und Medizin. Es ist der 71-jährige Yoshinori Osumi, ein Zellbiologe aus Japan. Er hat sich intensiv mit dem Mechanismus der sogenannten Autophagie beschäftigt. Ein Vorgang in unseren Zellen. Es geht darum, dass Zellen eigene Bestandteile abbauen und durch neue ersetzen. Ein Vorgang, so Professorin Maria Masucci vom Karolinska-Institut in Stockholm, der im Zusammenhang mit menschlichen Krankheiten steht.
Thanks to the work of Yoshinori Osumi, we now know.
Dank der Arbeit von Yoshinori Osumi wissen wir heute, dass die Autophagie wichtig ist für die Zellregulation. Ein Effekt, der mit vielen Krankheiten des Menschen zusammenhängt. Zum Beispiel kommt es zu einer Zellveränderung in unserem Körper. Durch das Verwerten von Bakterien und Viren hilft die Autophagie dem Körper, mit Infektionen fertig zu werden. Durch das Herauslöschen von Proteinen stimuliert sie die Zellerneuerung. Wenn die Autophagie nicht mehr richtig funktioniert, führt das zu einer Zellalterung, verbunden mit vielen Krankheiten, die wir heute als Alterskrankheiten kennen, wie zum Beispiel Alzheimer oder Diabetes. Diesen Zusammenhang hat der Nobelpreisträger Osumi nachgewiesen. Und das Nobelkomitee geht noch einen Schritt weiter. Osumi und seine Kollegen waren auch die Ersten, die Gene identifiziert haben, die diesen Prozess der Autophagie kontrollieren. Dadurch war es möglich, Werkzeuge und Verfahren zu entwickeln, um die Autophagie zum Gegenstand der biomedizinischen Forschung zu machen. Dank dieser Pionierarbeit haben wir heute ein detailliertes Verständnis der molekularen Mechanismen von Autophagie. Und dafür gibt es den Nobelpreis. Yoshinori Osumi soll geseufzt haben, als er die Nachricht aus Stockholm bekommen hat. Der Sekretär des Nobelkomitees Perlmann hat mit dem Preisträger telefoniert. Dieser sei dann aber sehr erfreut gewesen, so Perlmann. Osumi muss jetzt am 10. Dezember nach Stockholm kommen, um dort zusammen mit den anderen Preisträgern dieses Jahres die Auszeichnung entgegenzunehmen. Keine Rolle spielt der Skandal, der das Karolinska-Institut erschüttert und der einen Schatten auf diese Preisverleihung wirft. Es geht um den vermeintlichen Starchirurgen Paolo Macchiarini. Der hatte Patienten künstliche Luftröhren eingesetzt, entpuppte sich dann aber als Pfuscher und Betrüger. Mehrere Patienten sind gestorben. Infolge dieses Skandals mussten auch Mitarbeiter der Nobelversammlung am Karolinska-Institut ihren Stuhl räumen. Lars Heikensteen, Leiter der Nobelstiftung, wies jedoch die Forderung zurück, in diesem und im kommenden Jahr keine Nobelpreis zu vergeben. Das Aussetzen der Preisvergabe hätte nur unnötig stark den Nobelpreis an sich in den Mittelpunkt gerückt. Es war ja nicht die Nobelpreisarbeit, die nicht funktioniert hat. Die Verantwortlichen am Karolinska-Institut müssen jetzt die Probleme angehen. Sie haben sich ja auch schon entschuldigt. Aber warum das mit dem Nobelpreis in Verbindung gebracht werden soll, das kann ich nicht verstehen. Und so gibt es auch weiter den Nobelpreis für Medizin, über den eine Professorenjury am Karolinska-Institut in Stockholm entscheidet. Das Preisgeld beträgt 8 Millionen schwedische Kronen, das sind 830.000 Euro.
Über den Medizin-Nobelpreis dieses Jahres berichtete Andreas Sperling.
now you sit with angels above the clouds. Can hear our voices up there, our doubts. I'm sure you're smoking a big cigar with the Lord.
Die Musik, die Sie hören, ist von der CD Against the Sea von Joseph Myers. Zurück zu den Nobelpreisen. Am Dienstag wurde bekannt gegeben, wer den für Physik erhält. Es sind drei britische Wissenschaftler, nämlich David Thewlis, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz. Die drei Forscher haben eine Tür zu einer unbekannten Welt geöffnet, heißt es in der Begründung der Juroren. Eine Welt, in der Materie seltsame, exotische Zustände annehmen kann. Darüber, was es damit genau auf sich hat, habe ich mit Ranga Yogeshwar gesprochen. Er ist nicht nur Wissenschaftsjournalist, sondern auch selbst Physiker. Seltsame oder gleich exotische Zustände der Materie. Was ist das? Wie muss ich mir die vorstellen?
Na, was jeder von uns aus dem Alltag kennt, ist, dass Materie zum Beispiel in Abhängigkeit der Temperatur sich anders offenbart. Jeder weiß, dass wenn Wasser zum Beispiel gefriert, wird daraus Eis und die Struktur von Eis ist anders als die von Wasser. In der Physik spricht man auch von einem Phasenübergang, in dem konkreten Fall von flüssig zu fest. Nun, dieses Spiel kann man weiter treiben, wenn man noch weiter abkühlt. Und dann passiert etwas Interessantes, nämlich bei sehr niedrigen Temperaturen in der Nähe des absoluten Nullpunktes verhält sich Materie dann noch einmal anders. Und was dabei sehr auffällig ist, ist, dass quantenmechanische Effekte plötzlich zum Tragen kommen. Dass Dinge passieren, die so in unserer Alltagswelt nicht da sichtbar sind, aber eben bei diesen tiefen Temperaturen passiert zum Beispiel ein Effekt, bei dem der elektrische Widerstand oder Strom nicht mehr kontinuierlich fließt, sondern in Stufen fließt, also quantisiert fließt. Aber es gibt weit mehr als das. Es gibt Flüssigkeiten, die plötzlich suprafluid sind oder der elektrische Strom fließt plötzlich ohne einen Widerstand, also Supraleitung. Und alles das sind Zustände, die ein bisschen exotisch sind im Vergleich zu der Welt, in der wir unseren Alltag erleben.
Und diese Zustände, wenn ich jetzt Gas habe, wenn ich Eis habe oder Flüssigkeiten habe, das sind ja Zustände, die ich mir vorstellen kann. Wie muss ich mir diese Zustände vorstellen?
Die Quantenphysik ist natürlich ein bisschen schwer vorstellbar, weil die Gesetze so anders sind als das, was wir im Alltag erleben. Und diese Materiezustände muss man beschreiben. Das ist natürlich eher abstrakt. Das haben die drei Wissenschaftler getan und haben festgestellt, es gibt bestimmte Übergänge. Man spricht auch von den sogenannten Kosterlitz-Thewlis-Transitions oder Übergängen, bei denen zum Beispiel Materie anfängt, den Gesetzen der Quantenphysik zu genügen. Man kann sich das dann so ein bisschen vorstellen wie dieser See an Elektronen, die plötzlich anfangen, sich gegenseitig zu beeinflussen. Die magnetische Ausrichtung beeinflusst sich und genau da gibt es bei kritischen Temperaturen plötzlich Übergänge, wo man merkt, oh, da verändert sich tatsächlich etwas und zwar ganz konkret. Da fängt die Quantenphysik an zu tragen. Das heißt, plötzlich gibt es Phänomene, die in Stufen ablaufen. Das heißt, zum Beispiel der elektrische Widerstand ist nicht kontinuierlich, sondern springt immer und zwar in konkreten Werten auf.
Eine neue Erkenntnis. Hat sie auch einen praktischen Wert, zum Beispiel für die Entwicklung neuer Techniken oder Computer?
Zuerst einmal kann man ja als Laie denken, mein Gott, das ist eine Welt, die ist so klein, die hat mit meinem Alltag nichts zu tun. Aber dem ist nicht so. Warum? Wir nutzen heute Handys oder Computer und wenn man sich mal die Miniaturisierung anschaut, wenn man sich Speicherelemente anschaut, dann merkt man dort, dass die Integration so extrem ist, dass die Welt dieser Speicherelemente so klein ist, dass bereits Effekte der Quantenphysik zum Tragen kommen. Und genau das ist durchaus ein Potenzial, dass nämlich die neuen Speicherelemente der nächsten oder übernächsten Generation tatsächlich Effekte nutzen, die mit dieser Theorie bereits beschrieben oder vorhergesagt werden.
In unserer Redaktion hatten alle eher mit einer Auszeichnung der drei US-Forscher gerechnet, die Anfang des Jahres die Existenz von Gravitationswellen nachweisen konnten. Wie kommt es, dass jetzt eine, bei Laien zumindest, eher unbekannte Physikforschung zum Nobelpreis geführt hat?
Also diese Wetten hatten wir bei uns auch. Ich habe selber sehr viel Wein verloren, weil ich natürlich gesagt habe, natürlich die Gravitationswellen und die Entdeckung dieser fundamentalen Frage, die 100 Jahre alt ist, muss gekürt werden. Aber das eine ist rein formell, gibt es eine Anmeldefrist beim Nobelpreis und die weltbekannte Pressekonferenz über die Entdeckung der Gravitationswellen fand 2 Wochen später statt. Also man hat die Frist nicht eingehalten. Ja, man kann auch sagen, das Nobelpreiskomitee war vielleicht nicht mutig genug, denn diese Forschung, die dieses Mal gekürt wurde, ist eigentlich schon ein bisschen älter. Also der Grundstein wurde eigentlich schon in den 1980er Jahren gelegt, sogar zum Teil 1970. Also das ist ein bisschen ein alter Hund, aber wenn man sich die Nobelpreise der Vergangenheit anschaut, merkt man, auch da gibt es eine gewisse rote Linie, die sich durchzieht, nämlich Nobelpreise für zum Beispiel Klaus von Klitzing für die Entdeckung des quantisierten Hall-Effekts hat direkt damit zu tun, das war 1985, oder Wolfgang Ketterle, der ebenfalls Bose-Einstein-Kondensate bei ganz tiefen Temperaturen untersuchte, alles das hat ein bisschen auch mit diesem Nobelpreis zu tun, also insofern er ordnet sich in viele andere Preise ein, die auch in der Vergangenheit eine Richtung ausmachen, und das ist eine Richtung, die per se unabhängig von den nicht stattfindenden Gravitationswellen in Stockholm trotzdem sehr spannend ist.
Aber bleiben die Gravitationswellen denn nun ein heißer Kandidat für das nächste Jahr oder das auch eher nicht?
Ja, ich glaube schon, und man muss einfach sehen, dass die Gewichtung dieser Wissenschaft enorm ist. Es gab ja auch im Vorfeld renommierte Organisationen, die darauf wetteten. Ich sprach selber letzte Woche zum Beispiel mit dem Präsidenten der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und wir guckten uns an und sagten, naja, es muss eigentlich die Gravitationswellen treffen. Dem ist aber nicht so. Und ich glaube, jetzt steht ein bisschen das Nobelpreiskomitee auch im Zugzwang, denn die gesamte Welt sagt, das ist so wichtig, also nicht nur Physiker, sondern auch andere Wissenschaftler, das muss gekürt werden. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das lange hinauszögert.
Der Physiknobelpreis für 3 britische Quantenphysiker. Das war ein Gespräch mit dem Wissenschaftsjournalisten und Physiker Ranga Yogeshwar.
Winter's on its way, the snow's falling down in the valley. Kids are throwing snowballs, the streets are slippery.
Am Montag wurde der Medizin, am Dienstag der Physik und am Mittwoch dann auch der Chemie-Nobelpreisträger bekannt gegeben, beziehungsweise die Preisträger. Es sind 3 Molekularbiologen. Bernhard Feringa, ein Forscher aus den Niederlanden, der Franzose Jean-Pierre Sauvage und der Brite James Fraser Stoddart. Sie wurden für das Design und die Synthese molekularer Maschinen ausgezeichnet. Das sind extrem kleine Maschinen, die wie winzige, künstliche Muskeln funktionieren. Mit ihnen seien die Preisträger in eine neue Dimension der Chemie vorgedrungen, sagen die Juroren. Denn die Forscher hätten mit ihrer Arbeit Moleküle entwickelt, deren Bewegungen man kontrollieren kann und die sogar auch in der Lage sind, Aufgaben zu erfüllen. Carsten Schmiester mit Einzelheiten.
Göran Hansson von der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften kam ganz schnell zur Sache.
This year's Nobel Prize in Chemistry is about the world's smallest machines.
Beim diesjährigen Chemie-Nobelpreis geht es um die kleinsten Maschinen der Welt, sagte er. Und diese Maschinen sind wirklich sehr klein. Ihre Größe entspricht etwa einem Tausendstel des Durchmessers eines menschlichen Haares. Winzige Moleküle, die aber nicht eben einfach nur da sind, sondern die wie Maschinen funktionieren. Dafür bekommen der Franzose Jean-Pierre Sauvage von der Universität Straßburg, der Schotte James Fraser Stoddart, der in den USA arbeitet, und der Niederländer Bernhard Feringa aus Groningen den Preis für die Entwicklung von Molekülen, deren Bewegungen steuerbar sind und die unter Zufuhr von Energie verschiedenste Aufgaben erledigen können. Offenbar eine Zukunftstechnologie, die noch allerdings in den Kinderschuhen steckt. Aber eines Tages werden diese molekularen Minimaschinen wohl Teil unseres Alltages sein, in Sensoren oder in Energiespeichern, sagt das Nobelkomitee der Akademie voraus. Einer der Preisträger, Bernard Ferrinkra, war bei der Pressekonferenz per Telefon zugeschaltet. Er hatte erst eine Stunde zuvor von seiner Auszeichnung erfahren und war noch hörbar begeistert. Molekulare Maschinen, für ihn sind sie ein ganz spannendes Stück Zukunft. Ich fühle mich ein bisschen wie die Wright Brothers, die vor 100 Jahren zum ersten Mal geflogen sind. Da hat man gesagt, wozu brauchen wir eine Flugmaschine? Und jetzt haben wir den Jumbojet oder den Airbus. So fühle ich mich. Da hat sich das Nobelkomitee also offensichtlich drei Pioniere ausgesucht, von denen jeder für einen Entwicklungsschritt maßgeblich verantwortlich ist. Von Sauvages frühen Forschungen Anfang der 1980er Jahre über Fraser Stoddarts künstliche molekulare Muskeln 10 Jahre später bis zu Ferrinkra, der den ersten molekularen Motor entwickelt hat. Anwendungen viele, unter anderem in der Medizin. Denken Sie an Mikroroboter, die der Arzt in die Blutbahn injizieren kann und die dann nach Krebszellen suchen oder Medikamente genau dahin bringen, wo sie gebraucht werden. Solche Sachen kann man sich jetzt denken. Die drei Forscher bekommen den mit umgerechnet gut 830.000 Euro dotierten Preis zu gleichen Teilen. Er wird neben den Nobelpreisen für Medizin, Physik, Wirtschaft und Literatur am 10. Dezember, am Todestag des Stifters Alfred Nobel, feierlich in Stockholm verliehen. Der Friedensnobelpreis am selben Tag allerdings in der norwegischen Hauptstadt Oslo.
Das war ein Beitrag von Carsten Schmiester. Wofür wurden in diesem Jahr der Medizin, der Physik und der Chemie Nobelpreis verliehen? Und wer sind die Preisträger? Darum ging es heute in unserem Schwerpunkt. Und gleich um unser Gedächtnis. Oder vielmehr, ob und wie sich unsere Erinnerungen von anderen Menschen manipulieren lassen.
Cut the rope, I swim against the sea. You left me without any hope. That sorrow left me without tears.
Unser Gedächtnis spielt uns manchmal Streiche. Ein Beispiel: Wie hieß nochmal mein Geschichtslehrer in der Schulzeit? Ach ja, Schmidt. Ein paar Stunden später fällt einem wieder ein, dass er gar nicht Schmidt hieß, sondern Müller. Natürlich ist es manchmal ein bisschen ärgerlich, aber nicht schlimm. Eine kleine falsche Erinnerung halt. Aber wie sehr uns darüber hinaus tatsächlich unser Gedächtnis täuschen kann, ist den meisten Menschen nicht bewusst. Die Kriminalpsychologin Julia Shaw hat das untersucht und über ihre Ergebnisse jetzt ein Buch veröffentlicht. Der Titel: Falsche Erinnerungen – Warum unser Gehirn lügt und was das für Folgen hat. Die Grundfrage in den Forschungen der Wissenschaftlerin ist, inwieweit lassen sich unsere Erinnerungen auch ganz gezielt manipulieren. Und zwar nicht nur von uns selbst, sondern auch von anderen. Gabi Schlag berichtet.
Kanada, University of British Columbia, Januar 2016.
Hi Tim. I would like to talk to you about the criminal acts that you committed as a teenager.
Die Kriminalpsychologin Julia Shaw führt ein Experiment durch. Sie suggeriert 30 Studenten, dass sie als Kind kriminelle Taten begangen hätten.
It was in Oregon.
Criminal act? I don't think so.
Ich habe ihnen vage Details gegeben. Als sie 14 Jahre alt waren, haben sie jemanden geschlagen. Da war die Polizei involviert. Und dann habe ich ein paar echte Details mit eingebaut. Also ich habe dann gesagt, sie waren mit ihrem besten Freund. Und dann wusste ich den Namen von dem besten Freund. Und natürlich als erstes haben die Probanden alle gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon sie sprechen.
Doch langsam begannen die Probanden sich zu erinnern. Die Psychologin sagte den Probanden, dass sie ihre Informationen an das vermeintliche Ereignis von den Eltern bekommen hätte. Die Probanden hätten das Ereignis verdrängt, aber durch Gespräche würde man nunmehr gemeinsam herausfinden, was damals passiert sei. Bald begannen die Teilnehmer aktiv mitzuarbeiten und erinnerten sich nach und nach an alle Details der Taten, die sie in Wirklichkeit nie begangen hatten.
Ganz wichtig ist, dass die Probanden selber sich ausdenken mussten, was in ihre eigene Lebensnarrative passt, ihre eigene Lebensgeschichte. Weil wenn ich zu viele Details gegeben hätte, hätte es sein können, dass es nicht passt.
Es ist erschreckend. Aber durch Suggestion und Einbildung lassen sich dem Gedächtnis anscheinend Erinnerungen an Ereignisse einpflanzen, die nicht so oder überhaupt nie stattgefunden haben, sagt die Wissenschaftlerin. 21 von 30 Probanden glaubten felsenfest, sich an diese Vorgänge zu erinnern und diese tatsächlich erlebt zu haben. Und das, obwohl jeder von ihnen vorher wusste, an einem psychologischen Test teilzunehmen, zu dem die Möglichkeit gehörte, dass ihre Psyche getäuscht werden kann. Die Psychologin Julia Shaw ist selbst verblüfft, wie einfach das ist.
Durch 3 freundliche Interviews war es so einfach, komplexe, multisensorische Erinnerungen einzupflanzen, dass 70% meiner Probanden, für mich ausschlaggebend war wirklich, wie einfach und wie schnell man diese komplexen falschen Erinnerungen einpflanzen kann. Und wirklich, dass es jedem passieren kann.
Diese von außen eingepflanzten, falschen Erinnerungen können entstehen, weil das Gedächtnis nicht wie ein Archiv arbeitet, in dem es buchhalterisch exakt unsere Erinnerungen ablegt, sondern äußerst kreativ vorgeht. Es arrangiert und gruppiert um, sortiert und interpretiert. Und bedient sich dabei eben keineswegs nur unserer eigenen Erinnerungsspeicher, sagt Harald Welzer, Sozialpsychologe an der Uni Essen.
Das menschliche Gedächtnis ist sehr gut darin, Versatzstücke aus ganz unterschiedlichen Quellen zusammenzubauen. Selbsterlebtes, das, was wir in Filmen gesehen haben, das, was man vielleicht sogar geträumt hat. Und je nachdem, was am besten zu der gegenwärtigen Situation passt, kann man diese Kombinationen vornehmen.
Unsere Erinnerung wird in 3 Phasen produziert: Speicherung, Verdichtung, Wiederabruf. Bei jedem dieser Vorgänge wird Unwesentliches ausgeblendet, erklärt Hannah Monnier, Gedächtnisforscherin an der Universität Heidelberg.
Das, was in unser Gehirn hineingeht, jeder Ton, jedes Bild, alles, was wir erleben, wird schon gefiltert. Also wir können nicht die ganzen Eindrücke, die um uns herum sind, speichern. Also da wird schon selektiert.
Im Schlaf, im Prozess der Verdichtung der Erinnerung, wird dann ein neuer Film zusammengesetzt. Langweilige, nicht weiterführende Sequenzen werden verworfen, andere, wichtige, ebenfalls selektiert und verstärkt. Beim Replay, beim Wiederabruf, holt das Gehirn dann die Erinnerung aus dem Gedächtnisspeicher wieder heraus und baut die Geschichte jedes Mal neu und anders wieder zusammen. Die neue Erkenntnis der Gedächtnisforschung lautet: Erinnerung ist dafür gemacht, die Zukunft zu organisieren und zu meistern, sich an Vorgänge zu erinnern, die wichtig sind und das Überleben sichern.
Das Gedächtnis hilft uns, das Gewesene zu verknüpfen mit dem, was sein wird. Es ist entscheidend für unsere Planung und es ist auf die Zukunft hin orientiert. Und diese ganzen, was man Fehlleistungen nennen könnte, sind auch ganz große kreative Leistungen unseres Gehirns.
Unser Gedächtnis ist kein gigantischer Speicher, sondern ein sich immer wieder neu verbindendes Netzwerk, dessen Hauptaufgabe nicht die Erinnerung an die Vergangenheit, sondern die Planung unserer Zukunft ist. Eine neue wissenschaftliche Erkenntnis, die vieles in einem anderen Licht erscheinen lässt.
Das war ein Beitrag von Gabi Schlag. Am Dienstag startet Gut zu wissen. Das wird eine neue Rubrik auf dem ARD-Nachrichtenkanal Tagesschau 24 sein. Moderiert wird sie von meinem Kollegen Tim Behrendonk. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was die Zuschauer der neuen Wissenschaftsnachrichten erwarten wird. Der Titel Gut zu wissen hört sich spannend an. Was ist das für ein Format, das wir ab Dienstag im Fernsehen zu sehen bekommen?
Gut zu wissen ist eine neue Rubrik auf Tagesschau 24. Bislang gab es ja so Rubriken wie Kultur und Wirtschaft zum Beispiel. Und unserer Meinung nach hat da Wissenschaft einfach gefehlt. Und wir werden unseren Zuschauern ein wichtiges und aktuelles Thema aus der Forschung und der Wissenschaft vorstellen. Und das Ganze wird so 10 bis 12 Minuten lang sein und dann 14-tägig dienstags jede Stunde zwischen 9 und 20 Uhr auf Tagesschau 24 zu sehen sein.
Was hat den Sender dazu bewogen, eine neue Wissenschaftsnachrichtensendung zu entwickeln?
Ich glaube, ich habe es ja gerade schon gesagt, diese Rubrik hat einfach gefehlt. Also wenn ein Nachrichtensender den Anspruch hat, möglichst die Welt zu zeigen und darüber zu berichten, was in ihr und irgendwie auch damit um uns herum passiert, dann geht das nicht ohne Wissenschaft. Und außerdem nutzen wir ja die Kompetenzen, die es in Hamburg sowieso schon gibt. Also wir haben ja beim NDR Fernsehen eine Wissenschaftsredaktion, die betreut die Sendungen Pleatsch beim NDR, WW Wissen bei der ARD und auch Xenius bei Arte. Und jetzt also auch bei Tagesschau 24. Und die Kollegen dort, die haben ja auch ein wissenschaftliches Know-how. Und wir verbinden diese Kompetenzen der beiden Häuser und dadurch entsteht dann eben diese neue Sendung. Und im NDR bei Pleatsch, da ist das Motto Wissen zum Weitersagen. Und das wollen wir auch mit Gut zu wissen jetzt auch im Nachrichtenbereich umsetzen.
Aus welchen Themenbereichen werdet ihr denn berichten? Eher naturwissenschaftliche News oder auch Infos aus den Geisteswissenschaften?
Also beides. Es werden ganz verschiedene, ganz unterschiedliche Themen sein. Denn klar, die Welt der Wissenschaft ist ja auch ziemlich groß. Also dazu gehören
das
dann ne, die klassischen Nobelpreisbereiche, haben wir ja schon gerade drüber gesprochen, Medizin, Physik, Chemie, aber eben auch Themen, die direkt aus dem Leben kommen. Also Stürme. Jetzt ist Herbst. In Norddeutschland werden die Herbststürme aufkommen. Das wird ein Thema bei uns sein. Aber auch Vitamine. Wie wichtig sind die und was gibt es da alles zu wissen? Und wir werden aber auch über Krankheiten sprechen.
Du moderierst ja die Sendung.
Mhm.
Wie sehen die Redaktionskonferenzen aus? Ihr hattet ja inzwischen welche für Gut zu wissen. Wie muss ich mir die vorstellen?
Also für mich das Tolle ist, dass wir da im Team echt immer wieder viele spannende Themen diskutieren, weil alle ja irgendwie gern wissenschaftliche Themen beackern, die dabei sind. Das sind ja alles engagierte Wissenschaftsautoren. So kommt da auch eine ordentliche Menge gute Ideen auf den Tisch. Und dann ist es auch irgendwie schon so ein kleiner, auch harter Kampf um die, die es dann in die Sendung schaffen. Also die Themen, meine ich.
Und wie entscheidet ihr dann, welche es werden?
Wir diskutieren. Ja, im Prinzip beraten wir die Wichtigkeit. Und dann muss irgendjemand mal eine Entscheidung treffen. Und dann wird, wenn so ein Thema feststeht, auch mit viel Einsatz und auch Lust die Sendung geplant und vorbereitet, dass ich dann das Ergebnis präsentieren darf. Das ist nicht nur eine Ehre, sondern auch eine große Freude und macht mir persönlich auch sehr viel Spaß.
Hast du ein persönliches Favoritenthemengebiet in der Wissenschaft, wo du besonders gerne drüber berichten würdest?
Ja, naja, also ich schaue einfach gern auf Entwicklungen. Also wie hat Wissenschaft dazu beigetragen, ganz grundsätzlich, dass wir Dinge besser verstehen und dass wir unsere Meinung auch zu etwas revidieren oder verändern. Aber speziell reizen tue mich tatsächlich geschichtliche Themen. Also das kann zum Beispiel Archäologie sein. Das finde ich sehr spannend. Mal sehen, ob da auch was in Zukunft...
Kann ich gut verstehen. Was findest du am reizvollsten an der Arbeit in so einem Wissenschaftsnachrichtenformat?
Ich bin Journalist geworden, weil ich unglaublich neugierig bin. Also ich möchte
wie
gern...
Wir alle.
Ja, genau. Ich möchte gern Neues erfahren und das auch weitergeben können. Das macht total viel Spaß. War auch immer schon ganz früh angelegt, glaube ich, bei mir. Ich habe früher bei meiner Oma in meiner Küche gestanden mit dem Kochlöffel als Mikro, habe Fragen in ihren Bauch gefragt sozusagen und war der rasende Reporter. Und jetzt kann ich Fragen stellen und die Antworten auch direkt an die Zuschauer weitergeben. Das ist super und ich lerne tagtäglich was dazu.
Wenn du gerne Dinge weitergibst, wenn du einen Wunsch frei hättest, was du den Zuschauern von Gut zu wissen mitgeben könntest, was wäre das?
Ich würde mich sehr freuen, wenn die Zuschauer nachher sagen, hey, ich habe was Neues gelernt. Ich habe was Neues erfahren, das ich noch nicht wusste. Ich habe was verstanden, das ich vorher noch nicht verstanden habe. Und ich kann es auch vielleicht selbst weitererzählen und so Wissenschaftsnachrichten dann auch als das erleben, was sie eigentlich im Kern doch sind. Also spannende und auch meist wichtige Erkenntnisse über das Leben und über uns. Und ich glaube einfach, wenn wir die Welt um uns herum besser verstehen, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich meine es ganz ernst, dann können wir uns viel bewusster und auch selbstbewusster in ihr bewegen. Und das ist toll. Und übrigens auch gut zu wissen.
Das war ein Gespräch mit Tim Behrendonk, meinem Kollegen, der bald die neue Wissenschaftsrubrik Gut zu wissen auf dem ARD-Nachrichtenkanal Tagesschau 24 moderieren wird.
try to escape. I promise I will reach the river's side before you start to cry. Rescue me.
Milch ist bei vielen Menschen als Nahrungsmittel etwas in Verruf gekommen. Einige glauben, sie sei nicht gesund, einfach gar nicht als Lebensmittel für Menschen geeignet. Katharina Fehrenkamp hat sich umgehört.
Ob der Körper sie wirklich so richtig aufnimmt, das ist ja die Diskussion, weiß ich nicht.
Es gibt Menschen, die eine Laktoseunverträglichkeit haben, für die ist Milch natürlich nicht gut.
Milch ist nicht in meinem Leben. Ich habe Milchstoff gehabt und ich vertrage sie irgendwie nicht.
Das kommt ja auf den Fettgehalt an.
Grundsätzlich, glaube ich, kommt es bei allem auf die Menge an. Und ja, ob man Kind ist oder Rentner, alter Mensch oder niedrigen oder hohen Cholesterinspiegel. Also so grundsätzlich, finde ich, kann man nichts damit anfangen.
Von Neuseeland aus geht jetzt allerdings ein neuer Ernährungshype um die Welt. Es ist eine neue Art von Milch. Nach dem Erfolg von der fettarmen und später der laktosefreien Milch ist es nun die sogenannte A2-Milch. Sie sei gesünder, so das Versprechen in der Werbung dieser Milch. A2 heißt sie, weil ihr Geheimnis ein kleines Protein mit diesem Namen ist. Ein, so auch die Werbung, besonders gesundes Protein. Darüber hinaus soll die neue Milch auch für Menschen mit einer Laktoseintoleranz gut verträglich sein. Demnach wäre die Milch also für alle ein Gewinn. Aber stimmt das? Angelika Gördes-Gießen ist dem nachgegangen.
Wenn Bernd Hartmann durch den Stall geht, weiß der Geschäftsführer eines Rinderzuchtbetriebes sofort, welche Eigenschaften jeder Bulle vererbt. Denn der genetische Bauplan der Rinder wurde in den letzten Jahren entschlüsselt. Ist der Nachwuchs weiblich, sind es oft nur kleine Abschnitte auf den Genen, die später, wenn die Tiere als Milchkühe gehalten werden, über die Qualität der Milch entscheiden.
Die Milch aus dem Euter hat in der Regel 4,2% Fett und 3,4%, manchmal auch 3,5% Eiweiß. Und dies ist zwischen den einzelnen Rinderrassen wenig unterschiedlich. Es gibt größere Unterschiede zwischen den einzelnen Tieren innerhalb der Rasse.
Und das betrifft häufig das Milcheiweiß. Es ist einer der wichtigsten Proteinlieferanten, um zum Beispiel Muskelgewebe aufzubauen. Immer häufiger treten aber Eiweißunverträglichkeiten auf bis hin zur Kuhmilchallergie. Und das bringt Betroffene häufig dazu, die Milch komplett aus der Nahrung zu streichen. Jetzt aber werben neue Produkte wie die sogenannte A2-Milch mit dem Slogan »Die Alternative bei Milchunverträglichkeit«. Bernhard Watzel, Leiter des Max-Rubner-Instituts für Physiologie und Biochemie der Ernährung in Karlsruhe, ist solcher Werbung gegenüber ziemlich kritisch, da exakte Studien über das veränderte Eiweiß in der Milch fehlen.
Und mit einer Person, die sagt, ich fühle mich jetzt besser und vertrage eigentlich sonst keine Milch, ja, was fangen wir damit an?
Das Ganze hat ja den Hintergrund, dass dieses Produkt aus Neuseeland und Australien kommt. Dort hat man andere Rinderrassen und dort ist man letztendlich auf diese genetischen Unterschiede gestoßen.
Und die betreffen die Zusammensetzung des Milcheiweiß. Es besteht zu 20% aus Molkeneiweiß und zu 80% aus Casein, der Hauptbestandteil von Quark und Käse. Was Käsemacher immer schon wussten, konnte vor ein paar Jahren im Labor nachgewiesen werden. Es gibt unterschiedliche Formen des Casein, die sogenannte A1- und A2-Variante, die somit auch verschiedene Milchvarianten liefert.
Da ist diese A2-Milch anders, die führt beim Abbau zu etwas anderen Produkten. Aber es ist nicht nur A1 und A2, sondern es gibt noch weitere Caseinfraktionen. Die wird hier vollkommen aus der Diskussion gelassen. Also letztendlich, wir haben keinerlei Hinweise, dass der übliche Verzehr von Milch mit irgendwelchen negativen Effekten einhergeht. Und von daher haben wir eigentlich gar keine Argumente, warum eine A1-Milch schlecht sein sollte.
A1 und A2-Casein unterscheiden sich tatsächlich durch die chemische Zusammensetzung. Ein Aminosäurebaustein ist anders und das beeinflusst die Verdauung. Dort setzt die A2-Milchwerbung ein. Sie sei leichter verdaulich und verursache keine Beschwerden, heißt es dort. Und sie habe ein spezielles Eiweißprofil, das besonders gesund sei, denn herkömmliche Milchsorten würden zu Herzinfarkt, Allergien, Kinderdiabetes und Übergewicht führen. Aber die Belege für die Behauptung fehlen, erklärt Bernhard Latzl.
Man fühlt sich besser, dann bessere Bekömmlichkeit, einen Einfluss auf kardiovaskuläre Erkrankungen von der üblichen Milch, aber nicht von der A2-Milch. Also es fehlen die Argumente für eine negative Wirkung der A1-Milch. Für die A2-Milch gibt es außer ganz schwachen Studien und wenigen Studien in Richtung besseres Gefühl im Darm eigentlich keine wirklichen Studien, die sehr gut durchgeführt sind.
In Neuseeland kostet die A2-Milch so viel wie Biomilch. In Deutschland gibt es kaum Produzenten von A2-Milch. Landwirte wie Christoph Gerden aus der Eifel wollen das aber ändern. Vor einiger Zeit kaufte Gerden dafür einen ganz besonderen Bullen zur Besamung seiner Kühe.
Der ist reiner A2-Vererber und den haben wir halt vermehrt eingesetzt und dadurch sind wir dazu gekommen.
Die Zuchtbemühungen haben bereits Ergebnisse, sagt der Landwirt. Die Hälfte seiner Kühe gibt nun A2-Milch. Jetzt melkt er die Herden getrennt und vermarktet die A2-Milch direkt ab Hof. Natürlich auch in der Hoffnung, die angeblich gesunde Milch teurer verkaufen zu können.
Unsere Nachbarin, die ist 7 Jahre, die ist so alt wie unsere jüngste Tochter. Die hat normalerweise, wenn sie Milchprodukte zu sich nimmt, immer so starke Krämpfe im Bauch. Die hat jetzt hier schon 2-3 Mal Milch so am Automaten mit dem Becher getrunken und fühlt sich pudelwohl dabei.
Trotzdem, der Ernährungswissenschaftler Bernhard Watzel bleibt kritisch, denn die Ergebnisse seiner Untersuchungen sprechen eine andere Sprache.
Der einzige Unterschied zwischen den verschiedenen Milchen ist diese Proteinstruktur, aber die Laktosemenge ist dieselbe. Und insofern laktoseintolerante Personen hätten mit dieser Milch dieselben Probleme wie mit einer A1-Milch, die die identischen Mengen an Laktose beinhaltet.
Was die A2-Milch für Auswirkungen auf die Konsumenten genau haben kann, muss also weiter erforscht werden. Eine groß beworbene Vermarktung wie in Neuseeland wäre in Europa auch gar nicht zulässig. Denn eine EU-Verordnung regelt genau, welche gesundheitsbezogenen Aussagen zu Werbezwecken benutzt werden dürfen. Diese müssten mit wissenschaftlichen Studien belegt werden. In Neuseeland werden allerdings bereits über 5% der Milch als reine A2-Milch verkauft.
Die neue A2-Milch. Angelika Gördes-Giesen berichtete.
Aus der Wissenschaft. European X-Fell heißt er. Wir haben schon oft über den gigantischen Röntgenlaser berichtet, der in einem 3,4 Kilometer langen unterirdischen Tunnel entwickelt wurde. Er zieht sich von Hamburg bis Schleswig-Holstein. Am Donnerstag wurde die Anlage feierlich eröffnet. 1,2 Milliarden Euro hat das Forschungsgerät gekostet, das zu neuen Erkenntnissen in der Klima- und Medikamentenforschung beitragen soll. 11 Länder haben sich an dem Projekt beteiligt. Katharina Fegebank, Hamburgs Wissenschaftssenatorin, freut sich über den einzigartigen Röntgenlaser, der die Wissenschaft weltweit bereichern wird. Da ist sie sich sicher.
Hamburg und Schleswig-Holstein sind damit tatsächlich auch zum Mekka der Forschung mit Licht geworden. Und das wird sicherlich die nächsten Jahre viele, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus In- und Ausland hierher locken und hier auch ihre Forschung machen lassen.
Nicht nur bei Menschen kann ein Schokoriegel die Laune heben. Auch mit Zuckersaft verwöhnte Hummeln verhalten sich deutlich optimistischer, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Mit etwas Süßem im Bauch wendeten sich die Tiere entschlossener einer ungewissen Futterquelle zu, konnten die Forscher beobachten. Außerdem erholten sich Hummeln, die genascht hatten, auch schneller von dem Schreck, den Angriffe von Fressfeinden verursachten. Sie starteten einfach rascher und ruhiger wieder zu einer Futtersuche. Auch Insekten hätten demnach möglicherweise verschiedene gefühlsähnliche Zustände, so die Wissenschaftler. Ein unanfechtbarer Beweis für Emotionen bei Insekten sei das allerdings noch nicht. Obwohl es in diesem Jahr häufig Starkregenfälle gab, hat es insgesamt zu wenig geregnet, zumindest für die Pilze in unseren Wäldern. Leider heißt das für viele Pilzsammler in diesem Herbst, die Körbe werden leer bleiben. In diesem Jahr sind die Wälder bislang fast pilzfreie Zonen, sagen Wissenschaftler. Einzige Ausnahme sei der Süden Bayerns, weil es dort sehr viel geregnet habe. Bei uns im Norden ist der Boden für das Wachstum der Pilze aber einfach nicht feucht genug. Noch ist die Saison des Wachsens zwar nicht vorbei, aber nach dem ersten Frost sollte auf Sammeln verzichtet werden. Die Pilze beginnen dann, sich zu zersetzen, werden von Bakterien befallen und giftig, sagen Experten. Viele Astronauten sind in dieser Woche nicht ins All, sondern nach Wien geflogen. Rund 100 Astronauten und Kosmonauten aus 35 Nationen trafen sich dort zu einem Kongress, auf dem sie sich über die Zukunft und Potenziale der bemannten Raumfahrt ausgetauscht haben. Ein wichtiges Thema des Treffens: Wie lassen sich auch junge Menschen wieder mehr für den Beruf des Astronauten begeistern? Darum stellten sich die Teilnehmer des Kongresses auch am Mittwoch in ganz Österreich nicht nur den Fragen von Senioren und Vertretern aus Wirtschaft und Politik, sondern auch gezielt denen von Schülern und Studierenden. Die Meldungen zum Zika-Virus reißen nicht ab. Zum ersten Mal ist in Südostasien bei Babys mit Schädelfehlbildungen der Krankheitserreger nachgewiesen worden. Experten in Thailand gehen davon aus, dass das Virus Auslöser für die Mikrozephalie ist, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Auf den Malediven infizierten sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO auch Deutsche und brachten das Virus bei ihrer Rückkehr mit in die Heimat. Aktuell würden Ansteckungen in asiatischen Ländern aber nur vereinzelt gemeldet, berichtete das Robert-Koch-Institut in Berlin. Es sei unklar, ob es tatsächlich jetzt mehr Infektionen in Südostasien gibt oder ob die Zahlen nur wegen einer höheren Aufmerksamkeit der Behörden steigen, so die US-Gesundheitsbehörde.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Stefan Fritsche.
Blame it on me, wasting my time. Instead of seeing my lowly grave, but now you're gone. No second chance. Stay your grandson.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Es ist lange bekannt, aber ein bislang trotzdem unerforschtes Phänomen in der Landwirtschaft. Wird eine Pflanzenart mehrmals an einer Stelle angebaut, sinken die Erträge. Ohne dass man wirklich weiß, warum, wachsen die Pflanzen einfach schlechter und werden auch häufiger krank. Besonders von Apfelbäumen kennt man das. Wissenschaftler sagen, dass diese Bäume leiden und so etwas wie Wachstumsdepressionen durch die, wegen der mangelnden Abwechslung, ermüdeten Böden bekommen. Verschiedene Universitäten und Forschungseinrichtungen wollen dem jetzt genauer auf den Grund gehen. Das Gartenbauliche Institut der Leibniz-Universität in Hannover koordiniert das Forschungsprojekt und untersucht in Gewächshäusern Bäume, ihre Depressionen und die Böden. Können den Pflanzen und Böden Bakterien oder Pilze helfen? Carmen Wojcik hat sich die Untersuchungen in den Gewächshäusern angesehen.
Echt lecker, dieser Apfel. Groß und saftig. Damit man solche Äpfel ernten kann, muss der Boden, auf dem die Bäume wachsen, gesund und munter sein und viele Nährstoffe haben. Er darf auf keinen Fall ausgelaugt und müde sein, denn auf müden Böden bekommen Pflanzen Depressionen. Ja, richtig gehört, Wachstumsdepressionen. Das heißt, sie wachsen schlechter, werden sogar krank und die Früchte bleiben klein. Wie also macht man müde Böden wieder munter? Das wollen Wissenschaftler vom Institut für gartenbauliche Produktionssysteme an der Leibniz-Universität Hannover herausfinden. Hier in einem Gewächshaus stehen mehrere Dutzend Apfelbäumchen in kleinen Blumentöpfen auf einem Tisch. Die sind nicht viel größer als meine Hand. Und die Versuchsleiterin Traut Winkelmann, die hat jetzt hier so eine kleine Pipette in der Hand. Und damit träufelt sie eine Flüssigkeit in diese Blumentöpfe.
In dieser Flüssigkeit sind Bakterien und Pilze, aber auch sogenannte Pflanzenstärkungsmittel, von denen wir wissen, dass sie bei anderen Pflanzenarten sich positiv auswirken. Bacillus subtilis zum Beispiel ist ein ganz universell einsetzbares Bakterium, was auch bei Pflanzen dazu führt, dass es die Widerstandsfähigkeit erhöht. Und wir haben eine Apfelpflanze, die etwa 3 Wochen alt ist, in einem Boden, der aus einer Baumschule stammt, in dem vorher mehrfach Apfel gewachsen ist. Das heißt, die Baumschule sagt, wenn Sie da jetzt Apfel anbauen, dann sehen Sie diese starken Wachstumsdepressionen. Das heißt, wir würden diesen Boden als müde oder nachbaukrank einordnen und können das auch sehen an diesen kleinen Pflanzen, die schon klare Unterschiede zeigen.
Also in meinem Garten, da würde ich denken, wenn da jetzt eine Pflanze nicht so richtig wachsen will, Dünger ran.
Ist sicherlich auch erstmal das Erste, woran man denkt, dass ein Nachbau von immer wieder Apfel auf dem gleichen Boden dazu führt, dass bestimmte Nährstoffe in den Mangel kommen. Das können wir aber hier ausschließen. Deswegen versuchen wir eben auch mit Stärkungsmitteln diese ins Ungleichgewicht geratene Mikroorganismengemeinschaft im Boden wieder in eine Stabilität zu bringen.
Ja, diese Apfelbäumchen hier in den Töpfen, die sind jetzt fertig betröpfelt mit Pilzen und Bakterien. Wie geht's denn jetzt weiter?
Diese Pflanzen werden für 8 Wochen hier stehen bleiben und wir werden viele verschiedene Messungen an ihnen vornehmen. Gehen wir einen Tisch weiter, wo ein Versuch steht, der schon vor 4 Wochen gestartet wurde.
Und hier stehen jetzt Apfelbäumchen. Die sind ein kleines bisschen größer.
Ja, also die sind so zwischen 10 und 18 Zentimeter groß.
Der Student Henrik Hillebrand, der hat hier einen Zollstock in der Hand und hält den jetzt an so ein Apfelbäumchen ran.
Zusätzlich dazu entnehmen wir komplette Pflanzen.
Ja, so ein Apfelbäumchen holen Sie mitsamt der Erde mit dem ganzen Wurzelballen aus dem Topf heraus. So, mit dem kleinen Apfelbäumchen geht es jetzt hier an so einen Waschtisch. Und mit einem Schlauch wird die ganze Erde jetzt rausgespült. Die Wurzeln werden richtig frei gewaschen. Wir machen das so zärtlich.
Genau, wir wollen ja auch wirklich jede Wurzel zum Schluss haben, um genau bestimmen zu können, wie viele Wurzeln haben sie auch gemacht, um nicht zu verlieren. Und jetzt gebe ich die Pflanze weiter an Felix Mahnkopf für weitere Untersuchungen.
Genau, wir untersuchen jetzt die Wurzeln mikroskopisch und schauen dann, ob die Wurzeln vital sind und ob das Stärkungsmittel einen Einfluss auf die Wurzel hat. Dazu gehen wir ins Labor. Hallo, Frau Grunewald. Ich habe hier ein paar Wurzeln mitgebracht.
Das ist alles in Ordnung, aber ich habe von den letzten Proben hier schon ein Präparat fertig gemacht. Das sieht ja so aus, dass auf dem Objektträger meine Feinstwurzeln, die haben also einen Durchmesser von weniger als 1 Millimeter, habe ich eingefärbt, habe sie in Wasser hier feinsäuberlich aufgelegt und mit einem Deckglas bedeckt. So, hier drauf.
Die Wissenschaftlerin Gisela Grunewald nimmt die Wurzelspitzen, die sie eingefärbt hat schon, hat die auf einen Objektträger, das ist also so ein kleines Glasplättchen. Und da legt sie jetzt unter das Mikroskop.
Und ich lasse sie mitschauen. Wir haben hier auch einen Bildschirm. Und Sie können erkennen, wie durch die Färbung vitale Rhizodermiszellen und Hypodermiszellen, also das äußerste Gewebe der Wurzel, angefärbt ist. Die vitalen Zellen kann man hier schön mit den leuchtend grünen Zellkernen erkennen und in den Vakuolen, das ist im Zellinneren, wird ein Farbstoff deutlich rot hier angezeigt. Der Farbstoff wird nur von gesunden Zellen aufgenommen und sichtbar gemacht. Tote Zellen reagieren nicht. Das heißt, wenn Sie genau hinschauen, da sind etliche, die nicht mehr aktiv sind. Ich wandere also Stück für Stück für Stück weiter und ich mache eine Einschätzung, ob 25% oder 50%, 75% oder auch bis zu 100% dieser Zellen aktiv sind. Es zeigt sich eine Tendenz, dass eine der Behandlungen vielleicht eine leichte Wirkung hat, aber dazu möchte ich jetzt noch nicht mehr sagen, weil ich nicht genügend Proben bisher analysiert habe.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Carmen Wojcik. Und damit das Logo für heute zu Ende. Die Musik kam von Joseph Myers. Die CD heißt Against the Sea. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.